Dankeschön. Halleluja. Preis dem Herrn. Herr, wie du willst. Dein Wille soll geschehen, auch weltweit. Und ich möchte heute über die Ereignisse auf dieser Welt sprechen. Gott schüttelt die Welt, die Erde. Ja, Gott ist am Werk. Gott hat nicht aufgehört zu existieren. Ja, er hat seit der Erschaffung der Welt immer wieder die Welt bewegt, die Kontinente bewegt, die Menschen bewegt, was auch immer sei. Jesus steht vor der Tür, heißt es in meiner Bibel, siehe, ich klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen. Jesus schüttelt diese Welt auch heute ganz besonders in unseren Tagen, in den letzten 20er Jahren ist Gott in der Arbeit. Das letzte Jahrzehnt ist ein Jahrzehnt des Umbruchs, ja, der Erschütterungen, die Welt macht einen Prozess durch, die ganze Erde ist in Wanken, ja, Krisen, wir erleben eine Krise nach der anderen, der eine ist noch gar nicht zu Ende, kommt schon die nächste, schau doch dein Internet an, ja, Krisen sind ein Weckruf, wir haben Corona gehabt, das war ein Weckruf, verstehst du, 2 Jahre lang, verstehst du, durftest nicht rausgehen, durftest das nicht und durftest das nicht, etwas Neues bricht an, nur nebenbei, ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, und die Erschütterungen sollen uns aufwecken. Gott schüttelt die ganzen Äpfel, die auf dem Baum hängen, oder die Birnen, oder die, ja, irgendwelche Frucht, verstehst du, die muss so geerntet werden. Nur auf diese Art kann es geerntet werden, durch das Schütteln. Ja, und Gott möge uns Kraft geben, die Zeit zu verstehen. Auch die Christenheit wird nicht verschont. Ja, die Schonzeit ist auch für uns Gläubige zu Ende. Du sagst ja, wie bitte, Bruder Matutis? Ja, die Welt wird erschüttert. Die Welt wird erschüttert und du, ja, es geht so langsam, so eins ins andere über. Wir merken das gar nicht, verstehst du, das ist gar nicht so schlimm. So, da wird der Frosch gekocht, verstehst du? Langsam wird es aufgedreht, verstehst du? Ach, es ist so gemütlich, so schön warm, so angenehm. Und plötzlich kochst du und merkst gar nicht, dass du gekocht worden bist. Ja, so einfach geht es. Ja, die Welt, die Menschen, denen wird es bange. Ja, die sagen, wo führt das alles noch hin, verstehst du? Zuerst mal hier. Dann hoch, verstehst du, und so geht es hin und her. Da wird die Hormuzstraße geöffnet und da wird es wieder geschlossen, 24 Stunden später, und so geht es hin und her. Ja, und ich habe ich habe die Nachrichten gehört und dann hieß es, Benzin wird um 10% billiger. Habe ich gesagt, ganz schnell, das musst du tanken. Und ich getankt und noch beim Tanken wird das Benzin teurer, verstehst du, und so geht es hin und her. Den ganzen Monat bin ich gefahren mit einem Benzin, wo ich billig getankt habe, bevor die Krise anfing. Und jetzt ist die Krise vorbei. Da habe ich auch tanken dürfen und habe gleich getankt. Und ja, und ich fahre. So, es geht hin und her. Die Bibel sagt uns einmal, die Erde wird taumeln wie ein Trunkener. So wird es, und das ist prophetisch gesprochen. Zuerst habe ich gedacht, das muss mystisch sein, dass es wirklich ist, dass es Erdbeben gibt, hin und her und so weiter. Nein, auch prophetisch. Die Systeme brechen zusammen. Und schau, in den 20er Jahren brachen sämtliche Systeme zusammen, was man aufgebaut hat. Globalisierung. Ja, die Erde wird taumeln. Die Fenster der Höhe werden sich öffnen und Grundfesten der Erde werden erschüttert werden und die Erde wird krachen, zerbersten, heißt es hier. Und das Ende wird zum Anfang kommen. Ja, und so weiter. Ich denke nur an die Straße von Hormuz. Da geht es jetzt einen ganzen Monat hin und her. Aber das ist nur eins, verstehst du, von vielen Ereignissen, Weltereignissen in den 20er Jahren. Ja, die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie auf der Hängematte. Und bis die Missetat der Leute gefunden wird und es wird geschehen an jenem Tag, sagt der Herr, da wird der Herr der Heere streiten, Könige der Erde werden kommen, Könige der Erde werden gehen, die werden eingesetzt und die werden abgesetzt, das geht hin und her, ja, und die Gefangenen werden frei, was auch immer sei, verstehst du, das geht immer nur hin und her und das ist die Welt, verstehst du, die Welt geht hin und her und alles passiert in dieser Welt. Ja, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17, da heißt es, das Gericht fängt am Haus Gottes an und ich erlebe das auch immer wieder. Nicht nur, dass die Erde wackelt, sondern auch die Menschen hin und her, was alles auch passiert. Ja, da kommen Prüfungen und es fängt am Volk Gottes an. Es fängt hier mit Corona an, aber das war schon fast 3/4 der Zeit. Ja, wahre Gläubige bekommen, ja, zu spüren, was ist da los in dieser Welt? Was passiert da? Ja. Gott reinigt und heiligt sein Volk. Nur nebenbei, das Gericht Gottes bedeutet, dass wir geprüft werden auf Herz und Nieren. Ich habe gestern eine ganz tolle Predigt gehabt. Ich habe rabbinisch gesprochen. war ein Rabbi, und da heißt es, gestalte dein Leben selbst. Weißt, dann musst du jetzt dein Leben in deine Hand nehmen und sagen, lieber Gott, hilf mir, ich muss leben, ich muss durchkommen, ich muss arbeiten, ich muss dies und jenes tun. Das Gericht beginnt bei den Gläubigen, um sie zu prüfen, um sie zu reinigen. Ja, hör diese Predigt mal an. Also das wird dir helfen und das wird dir Kraft geben. Zuerst das Haus Gottes. Gott fängt beim Haus Gottes, bei den Kindern Gottes, bei den Heiligen, bei den Leuten, die schon mehr vom Heiland wollen, verstehst du? Wo findest du noch Glauben? Ja, mir schrieb eine Frau und sagte, ich bin Gott so dankbar, dass ich Spörtchen noch gehört habe, verstehst du? Und Spörtchen gehört habe, das war noch das Urevangelium. Und heute, da hörst du nur Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn und so weiter. Aber es geht nicht so weiter. Du musst kämpfen, du musst arbeiten. Das Gericht ist am Haus Gottes. Gott richtet zuerst mal seine Kinder und sein Volk. Ja, er will all das entfernen, was in unserem Leben nicht mehr taugt, was nicht nach seinem Willen ist. Herr, wie du willst. Ja, nicht wie ich will und wie die Leute wollen, wie die Gemeinde will, sondern wie du, lieber Gott, willst. Ja, und so geht es. Die Echten werden vom Unechten getrennt, Spreu vom Weizen, Gott schüttelt. Ich habe noch mit Dreschflegel gelernt zu dreschen, verstehst du, und so im Takt und sowas zu dreschen. Ja, wir konnten uns keinen Mähdrescher leisten und so hat mein Vater die Dreschflegel angeschafft und gesagt, so wir dreschen, so wie wir die früher gedroschen haben. Jahrhundertelang, ja, nur Dreschflegel. Und so drescht Gott manchmal uns mit Dreschflegel. Lieber Gott, und verstehst du, und dann geht's hin und her, dann hast du Hexenschuss und was weiß ich, was du dann alles hast am Schluss. Ja, aber Gott arbeitet an uns. Geschwister, Gott arbeitet an uns. Ich werde heute eine Predigt haben oder halten, wo du nicht Halleluja schreien kannst, sondern sagen, danke Herr, dass ich das weiß. Und wenn du das weißt, die Erde wird taumeln. Ja, Gott schüttelt, Gott arbeitet hier an uns. Der Glaube muss erprobt werden. Und kann ich dafür was, nützt es was, bringt es mir was, verstehst du, der Glaube? Weißt du, so viele können sagen, ich glaube an Gott. Auch der Teufel glaubt an Gott. Viel besser wie du und ich zusammen. Er glaubt auch an Gott, aber er tut es nicht, was die Bibel sagt. Ja, er tut es nicht. Jesus sagt, ja, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, das Gott zu deinem Herzen spricht. Ja, nicht, was in der Bibel drin steht. Die Bibel ist ein dickes, altes Buch, 2000 Jahre alt oder 6000 Jahre alt von mir aus, verstehst du, wenn du noch Abraham und Adam und Henoch dazu zählst. Ja, da steht so viel drin, wie Gott arbeitet. Geschwister, und Gott arbeitet mysteriös. Gott arbeitet mysteriös. Ja. Gott will sehen, das, was du sagst, ist das auch wirklich echt? Stimmt das überein mit deinen Worten? Ist das wirklich echt? Oder sind wir nur Namenschristen? Oh, ich bin ein Christ, verstehst du? Aber du weißt gar nicht, was das ist. Da kommt auch ein General Fiteer, der ritt und der ist hängen geblieben mit seinem Jackett irgendwo an einem Zweig oder einem Ast. Und dann sagt er, kommt er zu seiner Armee, zu seiner Kompanie, wer ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Bübchen und sagt, ich bin ein Schneider. Und dann sagt, nach dem Exerzier, dann kommst du zu mir und dann sagt er, hier ist so Riss, könntest du das nähen? Ja, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so viele Christen heißen Christen und sind keine Christen. Ja, die wissen gar nicht einmal, wie man einen Knopf annäht. Ja, nur nebenbei. Die Versuchung ist weltweit. Alles, was in den 20er Jahren passierte, ist weltweit. Ist weltweit. Alle Katastrophen, die in den letzten 10 Jahren passierten, sind weltweit. Und unsere Versuchung ist weltweit. Die Erde wird taumeln, die wird geschüttelt, die wird, ja, das wird einem bange werden. Wo führt das alles noch hin? Gott prüft und festigt uns. Er vertieft unseren Glauben. Ist es tief genug? Er testet unsere geistliche Reife. Ja, er sucht, sind wir wirklich gehorsam? Und zwar gehorsam im Kleinen. Hier, hör meine Predigt von Samstag an. Ja, gestalte dein Leben selbst. Und ich habe so viele Tipps. So viele kannst du gar nicht probieren und testen. Ja, so viele Tipps. Das ist eigentlich das, was ich für mein Leben zusammengefasst habe oder zusammenfassen wollte, was ich in meinem Leben tun wollte. Ja, das, was ich gelernt habe von Kind an. Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Und das, was ich fürs Leben gelernt habe, das habe ich versucht, ein bisschen rabbinisch weiterzugeben. Was es auch immer heißt, ja. Bist du standhaft? Bist du gehorsam genug? Unser Vertrauen in Gott muss geprüft werden. Sind wir im Alltag auch so, verstehst du? Oder sind wir nur in der Gemeinde wunderbare Christen? Da ist jemand depressiv und kommt zum John Wesley, er will in die Seelsorge gehen und bevor er anklopft an der Tür, verstehst du, guckt er durch das Schlüsselloch und sieht, wie die Frau Wesley den John durch das Zimmer zieht, sagt, um Himmels Willen, dann bin ich zu Hause noch wunderbar behandelt, verstehst du? Ja, zieht durchs Zimmer, denn sie war robust, resistent, verstehst du, und stark und sie hat kommandiert. Denn die Ehe von John Wesley war nur Vernunftsehe, verstehst du? Ja, und so war das in seinem Leben. Dann sagte ich, ich bin Gott dankbar für meine liebe Frau. Verstehst du, auch wenn da Schwierigkeiten sind. Ja, du wirst merken, verstehst du, bei den anderen geht es auch nicht anders zu. Die kochen auch mit Wasser und bei denen rauchst du auch mal. Bloß die machen die Fenster zu, dass man das nicht sieht, ja. Gott prüft uns. Unser Glaube soll wertvoller sein als Gold, heißt es einmal in der Bibel. Jesus, ja, er ist der Bewährte. Deshalb sind seine Gebete auch erhört worden. Nur die Gebete von bewährten Leuten werden erhört. Ja, Gott schüttelt die Welt. Hast du dich bewährt? Ja, oder ist Spreu vom Weizen getrennt und wir müssen dann mit dem Dreschflegel dreschen und dann hochwerfen und dann mit dem Häcksler oder ja, mit kam Wind raus und dann wurde das Spreu weggeblasen und nur die Körner fielen runter. Ja, und so ist es, so arbeitet Gott an uns. Das Falsche muss von Unechten getrennt werden. Gläubige müssen von Ungläubigen getrennt werden. Geschwister, die Zeit wird kommen und die ist jetzt schon da, dass Gläubige und Ungläubige getrennt werden. Plötzlich gehst du deinen Weg links und der andere geht rechts, so wie Abraham und Lot. Ja, solche Dinge passieren im Leben. Früher drosch man mit Dreschflegel und das jahrhundertelang. Man hatte nicht Mähdrescher gehabt. Aber jetzt arbeitet Gott streng. Er erprobt uns, so wie den alten Hiob. Ja, ja, ob der Hiob aufgibt, wenn die Kinder geklaut werden, wenn das Haus abbrennt, wenn dies und jenes passiert, ja, steht er immer noch zu Gott und sagt, lieber Heiland, ich liebe dich über alles in der Welt. Ja, oder hört auf seine liebe Frau, was sie sagt, sag doch deinem Gott ab, ja. Es kommen Leiden, Trübsal, Schwierigkeiten, Nöte, Erschütterungen. Wie reagieren wir so? Weißt du, wir lesen den Hiob. Wir sollten den Hiob richtig verstehen. Auf meiner Seite habe ich einen Spruch, wo ich irgendwo gefunden habe. Ja, die Botschaft des Hiobs. Wir haben so viele Hiobsbotschaften, aber Hiobsbotschaften sind, ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Preis dem Herrn. Oder ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist auch eine Hiobsbotschaft. Nicht nur der Herr hat's genommen. Nein, auch das. Ja, wir werden getestet. Wie reagieren wir? Nur die Überwinder, die Bewährten, werden mit Christus eines Tages auf dem Thron sitzen, Priester und Könige sein. Jetzt ist die Zeit der Prüfung. Ja, seit 2000. Ja, ist die Zeit der Prüfung. Jetzt ist die Zeit, wo wir getestet werden auf Herz und Nieren. Ja, wie verkraften wir das alles, verstehst du? Wie verarbeiten wir das alles? Gott schüttelt die Welt, alle Erdbewohner, nicht nur die Deutschen und nicht nur die Amerikaner. Die ganze Welt wird geschüttelt. Pass auf, was da passiert und was passiert worden ist. Ja, was da geschieht. Ja, alle Nationen, alle Institutionen, ja, die ganze Welt ist betroffen, ist weltweit. Alles, was da passiert, ja, 11. September 2001, verstehst du? Von da an fing es an, der arabische Frühling, die ganze Nordküste Arabiens, verstehst du? Libyen wurde geschüttet, da wurde Ägypten geschüttelt, da wurde Saddam Hussein geschüttet im Irak, verstehst du? Da ging es hin und her, der ganze arabische Frühling und Gott will sehen, bleibst du treu? Bleibst du treu? Dienst du dem Herrn immer noch? Die USA wurde ganz besonders geschüttelt, die islamische Welt. Ja, im Grunde genommen, alle Menschen, seit 2001 wurden fast alle Menschen mehr oder weniger geschüttelt. Ja, und die Bühne ist fertig für den Übermenschen, den Antichristen, den Übermenschen. Wir werden noch mehr geschüttelt als Corona, in der Corona-Krise. Glaubt mir, dass sowas kommt? Wir merken das nicht. Ja, wir merken das nicht, weil es wird so langsam, geht so schleichend. Ja. Zum Beispiel, dass die Amis überall spionieren. Sogar die Frau Merkel, da sitzen, stehen sie beim Hotel Adlon und die wird abgehört, verstehst du? Und der Obama steht daneben. Ja, sogar die Freunde werden ausspioniert Und was glaubst du, alle deine Daten gehen nach Amerika rüber, Facebook-Freunde und was weiß ich, die ganzen Internetsachen, man wird ausspioniert, der gläserne Mensch, ja, der gläserne Mensch, von dir weiß, der Computer weiß mehr, als du selber weißt von dir selbst. Ja, der Computer weiß mehr. In den USA werden die evangelikalen Gemeinden ausspioniert. Das ist gut, die sind ja religiös und tiefgläubig. Nein, die werden ausspioniert. Ja, die Christen werden, wie geht es mit den Steuern? Zahlt euer Pastor die Steuern? Ja, und so weiter. Und wie viele Pastoren sind in Amerika wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden? Ja, oder wie ist die Gesinnung unter den Gliedern? Verstehen sich die Glieder untereinander? Das wird ausspioniert. Versteht der Gläubige den anderen Gläubigen? Ja, und da spioniert einer den anderen aus. Wir werden ausspioniert, dieses KI. Weißt du, wie wir sagen, das ist so schön, dieses KI. Da kann man fragen und da kriegst du die Antwort. Ja, ich habe gestern euch erzählt von als junger Bursche, ich habe immer die Heiratsanzeigen gelesen. Weißt du, und da stand, die Frauen vor allem, da habe ich gelesen, was sie suchen. Sie suchen zuverlässige Männer, die nicht bestraft sind, die keine Schulden haben und so weiter, die optimistisch sind und zuverlässig sind. Heute kannst du per Computer 30% der Ehen werden durch Computer gestiftet, durch KI, das wird also berechnet, verstehst? Und deshalb klappen die Ehen nicht, verstehst? Du musst selber rausfinden, was das alles ist. Ja, und so testen sie die ganzen Glieder, verstehen die Glieder sich untereinander, gibt es da Meinungsverschiedenheiten und wie viele Meinungsverschiedenheiten werden aufgedeckt in Australien, da ist ein Betungsleiter, muss es seinen Dienst aufgeben, weil er entdeckt worden ist, dass er mit einer fremden Frau ins Bett geht, verstehst? Und so geht es hin und her, ja. Welche Trends in der Gemeinde sind, was die Gemeinde beeinflusst und so weiter, wie ist die Gemeinde organisiert, all das wird untersucht und die wissen besser über deine Gemeinde, als du selber weißt, ja, als du denkst zu wissen. Unser Ende, die Treue, die wird gekrönt werden. Weißt du, du musst sagen, rutsch mir alle den Puckel runter, ich glaube an meinen Erlöser. Und dann gehst du deinen Weg, ja. Und deshalb gibt's Leiden im christlichen Leben. Weißt du, das Leiden ist nicht umsonst. Gott hat das Leiden eingerichtet für dich und mich. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Ja, da kommen Schwierigkeiten, Krankheiten, die Zivilisationskrankheiten, ja, Diabetes, was weiß ich, Krebs und welche Art auch das immer noch. Das kommt alles, ist da. Schwere Lebenssituationen, ja, das ist nicht sinnlos. Das hat alles einen Zweck. Gott will seine Kinder festigen, stabil machen, stark machen, mitten in der Krise. Ja, leider verstehen viele das nicht und sagen, Bruder, mal tu das, predige uns lieber vom Himmel, Halleluja, Lob und Dank und dann drehst du deine Kurven. Nein, du musst lernen, durch viel Leiden müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das Leben ist eine Schule. Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Und was du hier tust, was ich dir weitergebe, was ich gestern weitergegeben habe, ist für dein Leben. Für dein Leben, ja, für die Ewigkeit. Wir sind hier auf dem Exerzierplatz. Wir haben hier ein Buch und das Buch möchte ich empfehlen. Gibt's noch auf dem Büchertisch. Exerzierplatz Leben, das ist Matterhorn. Ja, wie viele Leute sind schon hochgestiegen zum Matterhorn? Ganz wenige. Aber wir lernen durch Erschütterungen, wir lernen durch Krisen, wir lernen durch dies und jenes. Ja, wir lernen, wir sind hier auf dem Exerzierplatz. Unsere erste Gemeinde in Passau war am Exerzierplatz. Ja. Ja, unsere erste Gemeinde, hier werden wir geformt für den Himmel. Ja, Kriege, Krankheiten, Hunger, Familienkonflikte, Hoffnungslosigkeit, Verlust von geliebten Menschen. Ja, all das formt uns. Wie gehst du um mit Leid? Ja, deine Frau ist gestorben, meine Frau ist gestorben. Ja, unsere Lieben sterben nacheinander weg. Ja, Gott ist heute in der Arbeit. Energie ist Gott in der Arbeit, ja. Und das ist so wichtig, dass du das lernst. Gott ist in der Arbeit, er schüttelt und rüttelt, ja. Viele glauben, Gott ist nur in der Kirche, in der Gemeinde. Halleluja, das sind alles nur Fromme, ja. Gott ist kein frommer Gott. Gott ist im Alltag. Halleluja. Gott ist im Alltag. Und nicht in der Religion und nicht bei den Frommen und nicht in den religiösen Kreisen. Draußen ist er im Alltag, wo die Suppe gekocht wird. Ich habe in Heilbronn. Oder in Ingelfingen eigentlich. In Ingelfingen wohnte dieses Ehepaar. Da ist die alte Frau gestorben. Und der Mann hat eine junge Frau, eine andere Frau gehabt. Und hat sich immer beschwert, meine neue Frau kocht nicht so richtig, wie die alte gekocht hat. Ja. Und dann brennt es mal an. Das ist genauso wie bei der alten. Ja, genauso wahrscheinlich da immer angebrannt und das gar nicht mehr gemerkt. Ja, genauso wie früher. Ja. Gott arbeitet, wie auch immer. Gott ist im Krankenhaus. Ich sage nicht, Gott ist in der Gemeinde. Gott ist mehr im Krankenhaus zu finden. Und deshalb sagt auch der Heiland, besucht die Kranken. Ja. Gott ist in der Fabrik, an der Werkbank, in der Wirtschaft. Da ist Gott, ja, auf der Plantage. Und da kannst du singen, so wie die Farbigen gesungen haben. Ja, we shall overcome. Wir werden bald überwinden. Bald ist das alles vorbei, ja. Aber da ist man, Gott erlebt man in der Ehe, wo es kriselt. Ich habe hier in der Kirche, wenn ich Trauungen für Nichtkirchliche gemacht habe, habe ich immer gefragt, habt ihr euch schon mal gestritten? Denn wenn die Leute streiten, weißt du, wie der Charakter des Partners ist. Ja, wenn die sich mal streiten. Ja, Gott ist im Kindergarten. Ja, bei Christen und bei Nichtchristen ist es so komisch für mich. Ich habe lange Zeit nicht begriffen, er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum kriegen die mehr Sonne wie ich? Ja, aber die brauchen das wahrscheinlich auch. Ja, Gott ist auf dem Kriegsschauplatz. Denk an die Ukraine. Gott ist überall da, wo gelitten wird, wo es kompliziert ist, wo die Menschen Lösungen suchen, wo die Menschen verzweifelt sind. Dort ist Gott zu finden. Auch bei dir, verstehst du, suchst nach irgendeinem Platz, verstehst du, wo du deine Schwester unterbringen kannst. Ja, Gott ist überall da, wo wir auf der Suche sind. Ja, Gott ist da. Er ist mit uns. Halleluja. Bei uns. Ja. Und wir fragen uns, ja, warum? Und warum mich? Warum erwischt gerade uns? Verstehst? Und wenn es schon bei einem schlecht geht, dann geht es immer noch schlechter und noch mehr und noch schlimmer. Ja, Leid ist keine Strafe. Brüder und Schwestern, ich möchte ganz klipp und klar sagen, Leid ist keine Strafe, sondern eine Liebeshandlung Gottes. Verstehst? Gott handelt Liebe. Er straft und züchtigt, aber er verbindet wieder und er heilt wieder und er richtet wieder auf. Verstehst du? Ja, ist keine Strafe. Gott drischt mit dem Dreschflegel. Ja, mit dem Takt, ja, regelmäßig Gott drischt, die Erde taumelt, er kämpft um den Planeten Erde, Gott kämpft um den Planeten Erde. In Jesaja Kapitel 41, Vers 15, da lese ich, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Jürgen, du Würmlein Johannes, verstehst du, da, was für ein Würmlein du auch bist, verstehst du, kleines Würmlein, ja, fürchte dich nicht, du armer Haufe Israel, ich habe dir, spricht der Herr, dich als Erlöser bin ich dein Heiliger Israels. Siehe, ich habe ja dich bald verlassen für eine kurze Zeit und manchmal physisch von Gott und allen guten Geistern verlassen. Wo ist der Herr, verstehst? Da, wo ich ihn brauchte, da ist er nicht da. Und da, wo ich ihn nicht brauche, da sitzen wir auf die Pelle. Ja, das ist der liebe Gott, ja. Und in der Bibel heißt es da, ja, siehe, ich habe dich zum scharfen Dreschwagen gemacht, ja, der vielen Zacken hat, dass die Berge zerbrechen und zermalmen und du sollst wie Spreu sein, verstehst? Manchmal komme ich mir so armselig vor und sage, lieber Heiland, was muss ich alles noch ertragen? Wie lange muss ich noch da bleiben? Ja, wie lange? Und du sollst worfeln, heißt es, dann hochwerfen und den Wind blasen lassen, dass der Winde ja den ganzen Spreu wegtragen. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden nichts, sind durstig. Das ist die Situation, was wir manchmal durchmachen. Und je mehr Durst und Hunger wir haben, desto mehr Essen finden wir. Das ist erstaunlich, verstehst du? Das, was du suchst, das findest du erst recht. Und dann sagt Gott weiter im Vers 18, ich will Wasserbäche auf den Höhen schaffen und dergleichen und Wasserquellen in der Wüste. Ja, und ich will in der Wüste wachsen lassen, Zedern, Akazien, Myrten, Ölbäume und in der Steppe pflanze ich Zypressen, Buschbäume, Kiefern und so weiter und so fort. Der Herrn Hand ist mit uns. Weißt du, wir freuen uns, wenn Gott mit uns ist in guten Tagen. Aber Gott ist uns auch in den schlechten Tagen. Und gerade bei den schlechten Tagen, da rüttelt er uns, schüttelt und sagt, mein Sohn, meine Tochter, verzweifle nicht. Habakuk Kapitel 3, Vers 12. Ja, du spaltest das Land, dass die Ströme fließen, die Berge, ja, dass der Platzregen kommt. Du spaltest alles. Weißt du, Gott, gerade durch die Not, durch die Schwierigkeiten, durch das Taumeln, durch das ganze Durcheinander, lernst du Gott ganz anders kennen. Einen lieben Vater, ja, der dich nicht verlässt, ja. Ja, und so weiter. Und dann siehst du, wie Gott alles so schüttelt und so weiter, wie er drischt, wie die Erde taumelt, wie die Erde taumelt. Unsere Bedrängnis wird einen herrlichen Ausgang haben. Bruder, Schwester, ich möchte dich ermutigen, der Ausgang deines Lebens wird wunderbar sein. Du wirst sagen, Herr, du hast gut getan. Besser hätte es gar nicht kommen können. es ist gut geworden, alles gut geworden. Schau, die Kreuzigung, wir kommen von Ostern, ist was Furchtbares. Karfreitag ist der schrecklichste Tag, als wir noch in Süddeutschland waren, es war meistens bewölkt, dunkel, Gewitter wird kommen, verstehst, Unwetter ist angesagt und vieles andere mehr, aber dann kommt Ostern. Der Herr lebt, Halleluja, da blüht alles auf. Gott lässt die Menschheit nicht im Stich. Und er liebt dich, er liebt mich, er liebt jeden Einzelnen von uns. Gott lässt die Menschheit nicht im Stich. Dein Leid trägt dich, ja, dein Leid, Gott ist in deinem Leid. Ach, sag doch, wo? Gott ist in meinem Herzen, Lob und Dank. Da ist Gott, da trägt er mich, ja. Gott ist mit mir, er fühlt mit mir. Ja, er empfindet den Schmerz, den Druck, die Spannung, ja. Bedauere keinen Tag deines Lebens. Deshalb meine Botschaft, ich möchte ermutigen, denn es ist eine Fortsetzung ein bisschen von Samstag her. Gestalte dein Leben. Bedauere keinen einzigen Tag in deinem Leben, auch wenn er furchtbar war, auch miserabel war, auch schrecklich war. Ja, bedenke, da alles dient mir zum Allerbesten. Lob und Dank. Offenbarung 21, Vers 4, da lese ich, ja, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, noch irgendwas anderes. Das Erste ist vergangen und eines Tages wirst du so heilfroh sein, das Erste ist vergangen. Da kräht kein Hahn mehr darüber. Ist alles vorbei. Ja, Gott schüttelt, all die trockenen Blätter müssen abfallen, die trockenen Äste. Gott macht Beschneidung an uns. Die meisten wissen nicht, was Beschneidung ist. Die denken nur, an einem Zipfel muss beschnitten werden. Nein, von wegen, Gott macht Beschneidung an unserem Leben. Und dann steigt der neue Saft im Frühjahr. Halleluja. Da kommen die Knospen. Da siehst du Kastanien, da siehst du Birken, da siehst du das und jenes. Du bist erstaunt. Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns Menschen, sondern Gedanken des Friedens, der Freude. Ja, er will uns befreien von dem, was nichts ist, diese trockenen Äste. Puh, lass doch alles fahren dahin. Ja, lass doch alles fahren dahin. So wie der Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Das bringt dir nichts. Ja, schaut auf das, was dir was bringt. Ja. Gott will dich, will Spreu vom Weizen trennen. Ja. Vom billigen Stroh. Ja, das will Gott trennen. Frag nicht warum, sondern frag wozu. Frag nicht warum. So viele Leute fragen immer warum, 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 warum. Nein, wozu? Wozu das alles? Ja, wozu hat das alles passiert in meinem Leben? Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was in dieser Welt, was wir erleiden, nichts im Vergleich ist zu der Herrlichkeit, die einmal erscheinen wird und kommen wird. Und da wirst du staunen. Ja, da wirst du keine Fragen mehr stellen. Warum, warum, warum? Sondern, Herr, ich danke dir, dass das alles zu meinem Besten dient. Der Mensch ist für die Herrlichkeit Gottes bestimmt. Mit dem Dreschflegel schön, ja, draufkriegen, ja. Dreschflegel ist so ein Werkzeug, das Beste aus unserem Leben rausholt. Ja, sind nur zwei Stöcke, verstehst du, und dann wird's gedroschen. Leid bringt das Korn aus uns raus, verstehst du, das in uns gewachsen ist. Spreu und Stroh und so weiter kann Gott nicht gebrauchen, kann Gott damit nichts anfangen. Ja, und eine Mystikerin hat einmal geschrieben, all die schweren Stunden, die ich durchmachte, fragte Gott, mein Gott, wo warst du? Oder du hast gefragt, mein Gott, wo warst du, als mein Herz in Finsternis und Todesschatten war? Und dann hört sie die Antwort Gottes, ja, und vernahm diese Antwort, meine Tochter, hast du es nicht verspürt? Ich war in deinem Herzen. Meine Tochter, mein Sohn, hast du nicht verspürt? Die Bibel kennt Schmerz, Zweifel, Trauer. Menschen verlieren ihre Kinder. Wie viele haben ihre Söhne und Töchter verloren im Krieg oder wo auch immer ist, fühlen von Gott verlassen und klagen und zweifeln. Klag Gott nicht an. Rebellion ist Sünde. Das ist, was die Bibel von Sünde versteht. Nicht Ziel verfehlen. Rebellion. Gott, warum hast du mir das zugelassen? Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Hat jemand geschrieben. Ja, schau die Psalmen. Lies den Hiob. Ja, von Paulus. Spricht Gott, ja, Leid ist nicht das letzte Wort. Leid ist nicht das letzte Wort. Psalmen, es gibt Klagepsalmen. Weißt, viele kommen von der Esoterik. Vergiss die ganze Esoterik, schmeiß auf den Komposthaufen. Ja, Leid gehört dazu. Ist keine Ausnahme. Ja, Leid bringt Korn aus deinem Leben. Ja, zwar machen wir in dieser Welt schmerzhafte Prozesse durch Warum, Gott, ist das in meinem Leben? Durch dies hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Und wir haben hier gehört das Lied, wie du willst, Herr, wie du willst. Auch sogar der Sohn Gottes musste betteln und flehen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Auch in den Krisen, du erlebst Gott, Gottes Herrlichkeit erlebst du in den Krisen. Ja, das sind Geburtswehen. Alle 5 Minuten so ein Dreschflegel drauf, verstehst du? So eine Ladung, so eine Portion, ja. Aber die neue Zeit beginnt, ja. Deine Wehen sind nur Vorwehen. Und dann nachher, wenn schon, ja, fast regelmäßig kommt, dann schnell ins Krankenhaus, das Baby kommt. Und ja, wir haben zum Beispiel große Probleme gehabt mit dem letzten Kind. Meine Frau hat ein eiergroßes oder Schneeball oder Ball, so, ja, Tennisball großes Tumor gehabt im Unterleib. Und der Arzt sagt, sie müssen das Kind abtreiben. Und wir haben gebeten und gesagt, wir werden das Kind nicht abtreiben. Wir lassen drauf ankommen. Ja, und du musst manchmal Mut haben, drauf ankommen lassen. Gestalte dein Leben. Hör meine Predigt an. Ja, und lass ankommen. Und dann gab die Geburt. Es war eine Sturzgeburt. Verstehst du, da kam dieser Tumor raus. Und dann kam ein gesundes Baby. Und das Baby ist jetzt schon über 40 Jahre alt. Ja. Das Baby ist über 40 Jahre alt und ist gesund, hat selbst schon 3 Kinder. Weißt du, du musst nicht auf die Ärzte hören. Hör auf den lieben Gott und auf deine innere Stimme. Das ist so wichtig, ja. Ja, und so viele Menschen werden fallen, wenn sie hören, was die Politiker sagen. Jetzt können sie nicht mehr durch die Hormuzstraße durch, ja. Ist egal, vergiss es. Lau und Regen und so weiter. Die Oberflächlichen werden abfallen, aber die Davids, die werden stehen, und deshalb haben wir unseren Jungen David genannt. Halleluja. Ja, David genannt. Ja, du wirst neue Kraft, neue Salbung, neues Feuer bekommen. Ja, und die Sauls, ja, die versinken, verstehst du, die verzweifeln, rennen zu einer Wahrsagerin da, zu der Hexe in Endor. Ja, hör auf Gottes Wort, tu sein Wort, auch wenn dein Leben kosten würde. Ja, und wir haben gesagt, Gott, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Wir nehmen alles aus deiner Hand. Wir haben das Gut aus deiner Hand genommen und wir werden auch das Schlechte aus deiner Hand nehmen, wenn es sein muss. Ja, Leiden passt nicht einfach in unsere Wertvorstellung, vor allem nicht in dieser westlichen, amerikanischen Lebensvorstellung. Ja, viele glauben, Sieg und Segen, das gehört zum Leben und das Negative ist vom Teufel. Nein, alles ist von Gott. Auch das Negative, auch Leid. Das Leid wird veredelt, verstehst du? Ja, und plötzlich hast du so viel Wunderbares in deinem Leben. Mein Schwiegervater hat bei uns auf dem Grundstück einen Apfelbaum veredelt und ja, 4 verschiedene Zeiten hat er veredelt, verstehst du? Und der Apfelbaum hat 4 verschiedene Äpfel getragen. Frühäpfel, Spätäpfel, rote Äpfel, grüne Äpfel. Ja, veredelt. Gott veredelt unser Leben, wie auch immer, macht uns stark. Wir entwickeln uns weiter. Leiden. Das stinkt uns. Also mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir ist, aber es stinkt. Aber es ist der Dünger, worauf was wächst. Das ist der Dünger. Ja, wir verabscheuen diesen Gestank. Leiden, leiden, leiden. Bruder, mal du das, wie lange sprichst du darüber? Ja, Gott schüttelt. Leiden stinkt uns. Auch der Dünger stinkt uns. Die Jauche, verstehst du? Wenn frisch gejaucht wurde vor dem Regen, liebe Zeit, da stinkt es. Ja, aber das fördert unser Wachstum. Du kannst Freude und Frieden nicht nur in guten Zeiten erleben. Du erlebst Frieden und Freude auch in Trübsal. Psalm 126, da heißt es, die mit Tränen sehen werden, mit Jubeln ernten. Weinend gehen wir hin und tragen unseren Samen und jubelnd kommen wir heim und bringen die Ernte ein. Ja, in Gottes Augen ist das Maß unseres Schmerzens, ja, auch das Maß unseres Erfolges. Ja, du möchtest Erfolg haben, betest Erfolg, verstehst du? Gestalte dein Leben. Gott schüttelt an uns, Gott arbeitet an uns und du sagst, lieber Gott, schenk mir Erfolg. Wir haben eine liebe Schwester gehabt in Heilbronn und die hat in jedem Gottesdienst gebetet, lieber Gott, schenk meinem Mann Erfolg. Er war ein Geschäftsmann für ganz Deutschland, hat Lebensmittel verkauft, bestimmte Art und bestimmte Sache. Gib ihm Erfolg und der hat Erfolg gehabt, aber dann ist er mit einer anderen Frau durchgebrannt. Und das ist der Erfolg nachher, verstehst du? Ist das der Sinn des Lebens? Nein, der Sinn des Lebens ist, dass du schön alt wirst mit deiner Partnerin, deinem Partner. Gott schüttelt diese Welt, damit wir schön alt werden, erwachsen werden, mündig werden. Ja, alle Menschen leiden irgendwie in irgendeiner Form. Die unterschiedlichsten Gründe bestimmen unser Leben. Ja, es gibt kein Ideal, das du in dieser Welt verwirklichen kannst. Versuche es gar nicht. Ja, manche Menschen sagen, ich möchte den Sinn meines Lebens rausfinden. Und ich habe bis heute, muss ehrlich sagen, ich predige schon 58 Jahre, bis heute nicht rausgefunden, was der Sinn meines Lebens ist. Ich diene Gott einfach. Was mir vor die Hände kommt, das tue ich. Ja, und Gott gibt Freude. Und in der Ewigkeit werde ich erfahren, was der Sinn meines Lebens gewesen ist. Ja, wir tun so viel Sinnloses, und je mehr Sinnloses du tust in deinem Leben, desto sinnvoller ist dein Leben. Lob und Dank, das ist, was ich entdeckt habe. Ja, auch der Glaubende ist immer auf der Suche, was ist der Sinn meines Lebens. Die Tage, wie sie kommen, jeder Tag hat seine eigene Plage und so weiter. Und ich kann das Ideal nicht verwirklichen. Ich kann das Ideal nicht verwirklichen, aber ich tue, was ich kann, dass ich so nah wie möglich an das Ideal rankomme. Ich muss Leid annehmen und sagen, danke dir, Vater, auch für das, verstehst du, was nicht taugt, was so stinkt. Ja, ich danke dir, Vater, ich verdränge es nicht, sondern Herr, wie du willst, was du mir schickst. Was tun wir, wenn wir Medikament einnehmen? Ja, wir müssen schlucken. Und du musst so viele schlucken, Bruder, Schwester, so viele schlucken. Ja, versuche es nicht auszublenden, so wie manche Esoteriker oder Fromme in manchen Kreisen das tun. Ja, wer nicht leidet, der wird auch nicht reifen. Wir müssen leiden, um zu reifen. Die Züchtigung ist keine willkürliche Strafe, sondern Gottes Erziehungsmethode. So erzieht uns der liebe Gott. Ja, wir sind hier auf dem Exerzierplatz. Gottes Gerichte, Gottes Plage sind Gottes Erziehungsmethoden. Ja, Gottes Warnung, jetzt in der Zeit, was wir hier in den letzten Jahren erlebt haben, ist nur eine Warnung. Gott will die Menschen, dass wir aufwachen, dass wir Erweckung erleben und nicht weiter schnarchen. Ja, aber so viele schnarchen weiter und beten Gott an, was weiß ich. Das will der Teufel, dass du Gott anbetest. Ja, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Du musst aufwachen. Aufwachen, es ist Zeit aufzustehen und dann kann dir geholfen werden. Ja, Gott greift ein in die Geschichte. Er will, ja, dich wiederherstellen. Er will etwas bewegen und deshalb auch in den Plagen Ägyptens. Gott wollte den Pharao wiederherstellen. Der Pharao war nicht so schlecht. Ja, er wollte den wiederherstellen, aber der hat es nicht gewollt. Beides geht Hand in Hand bei Gott. Ja, lies die Offenbarung, die 7 Sendschreiben, die 7 Siegel, die 7 Posaunen, die 7 Schornschalen. Ja, all das sind Erschütterungen, die über die Welt gehen. Gott will sich in Erinnerung bringen. Du, ich bin auch noch da. Vergiss mich nicht, bitte. Ja. Gottes Mahnungen. Hör auf Gottes Mahnungen. Gott ist noch an der Menschheit interessiert und er lässt sich nicht in Ruhe. Bruder Rutz, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er war bei uns mal in der Gemeinde und hat eine Geschichte erzählt. Er war Jäger oder ist Jäger gewesen. Ja, und da war ein Johannes, der Bub von dem anderen Jäger, der ging und sammelt Schmetterlinge und immer mehr fängt ein Schmetterling nach dem anderen an und er geht immer weiter und er sieht, bald kommt der Abgrund, bald fällt der Junge, dieser Johannes in den Abgrund und was macht der Vater? Nimmt sein Gewehr und schießt auf seinen Johannes und schießt ihm ins Bein und der Junge liegt da, der geht nicht mehr weiter und dann kommt er hoch zu dem Jungen und er sagt, Papa, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist ein böser Onkel. Ja, du bist nicht mein Vater, du hast mich angeschossen. Dann sagt der Junge, wenn du noch ein paar Schritte weitergegangen wärst, du wärst abgestürzt. Ich habe dich gewarnt, aber ja, das war die einzige Möglichkeit, wie ich dich warnen konnte. Du hast nur mit deinem Catcher gespielt. Ja. Gott warnt uns, so ein Schuss, so ein Buch im Buch, verstehst du jetzt? Ja, und das ist passiert. Gott ruft uns zur Umkehr, zur Änderung, Sinnesänderung. Gott schüttelt an dieser Welt. Ja, bis wir aufwachen. Bis wir Erweckung erleben. Oh Gott, ich kann nicht mehr schlafen. Seit 1914 kann ich nicht mehr schlafen, hat mir eine Frau geschrieben. Ja, eine alte Oma. Ja, Schmerzen ist die Sprache des Körpers. Leiden ist die Sprache Gottes zu uns persönlich. Und bisher hat noch niemand umsonst gelitten. Wir leiden nur, weil Gott mit uns mitleidet. Er hat Mitleid mit uns. Gott selbst ist ein liebender, leidender Gott, er liebt seine Geschöpfe, er liebt mich mit Haut und Haaren, er liebt alles, was in mir ist. Er will nicht, dass ich verloren gehe, sondern dass ich ewiges Leben habe. Und er schießt mir im Hintern. Und dann stehe ich da. Und so hat Bruder Rutz erzählt. Er hat Mitleid mit uns, mit der Welt. Jesus weint um Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Ja. Heute spreche ich über den leidenden Gott. Er hat uns keine Ruhe gibt, der unaufhörlich an dieser Welt schüttelt, die Erde wird taumeln wie Betrunkene. Ja, von Gott geht Liebe aus, geht kein Unglück, kein Unheil, nein, im Gegenteil, Liebe. Gott hat Gedanken der Liebe mit uns. Gott hat uns noch nicht aufgegeben, das ist ein gutes Zeichen. Und deshalb Versuchungen, Leiden, die über die ganze Erde gehen wird, ich habe dich bewahrt. Ja, ich habe dich bewahrt vor der Versuchung, die über die ganze Erde geht, weil du mein Wort bewahrt hast. Brüder und Schwestern, wir müssen Gottes Wort bewahren und auf die Flammenschrift an der Wand achten. Mene, mene, tekel, ofrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Und der Besatzer feiert weiter. Aber er wird käsebleich, weil niemand die Schrift deuten kann. Wird käsebleich, verstehst du? Vielleicht bist du auch käsebleich, wenn du die Nachrichten hörst, was jetzt passiert mit Iran oder mit Irak oder im Nahen Osten, mit den Hisbollahs, ja? Die Flammenschrift, ein böses Omen, eine Vorahnung, irgendetwas ist da, das Unheil droht. Und der Belsatzer feiert weiter, aber plötzlich hört er auf, weil es niemand mehr deuten kann. Und heute Nacht hat man sein Leben gefordert. Die Meder und Perser haben das Wasser von Babylon abgelassen und sind in die Stadt eingedrungen. Die Geschichte nur. Ja. Gott will uns korrigieren, will uns rechtzeitig retten vor dem Verderben. Belsatzer hätte gerettet werden können, aber er hat die Zeit verpasst. Ja. Jesaja 54, Vers 7. Dein Erlöser, der Heilige Israels, der Herr aller Welt und so weiter, der hat dich lieb, der hat dich auf dich abgesehen und sagt, und hier heißt es, ich habe dich einen Augenblick verlassen, aber dann mit Liebe gesucht. Was glaubst du, wie Gott dich sucht mit Liebe, wie er dann dir nachgeht? Nach jedem Gericht kommt Gnade, das ist meine Entdeckung. Lies hier, Gott gestalte dein Leben. Nach jedem Gericht, plötzlich ist ein Regenbogen, ist die Liebe Gottes da, ja. Und du bleibst ein Rätsel und fragst, lieber Gott, warum das alles? Ja, es ist eine Schule. Du bist hier auf dem Exerzierplatz und du erlebst so zahlreiche Krisen, die sich sogar übereinander überschneiden. Ja, Krisen, Konflikte, Nöte, Vertreibungen, Angstzustände, Hungersnöte, Seuchen, Auseinandersetzungen. Und du sagst, lieber Gott, wo soll das noch alles hinführen in diesem Jahrhundert? Und in diesem Jahrzehnt sogar, in diesem Jahrzehnt, ja. Könige werden abgesetzt oder eingesetzt, aber das Reich Gottes kommt mehr und mehr. Das Reich wird genommen von dem einen und dem anderen gegeben. So wie beim König Saul. Das Reich ist vom König Saul genommen und dem David gegeben. Der David wird gesalbt als König und er fängt ganz schnell an. Ja, wegen der Sturheit Sauls und des Götzendienstes und alles, was in seinem Leben gewesen ist, ist es passiert. Das Gericht fängt zuerst am Hause Gottes bei den Gläubigen, bei den lieben Christen, den lieben Heilandsleuten. Ja, da fängt es an. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 14. Ja. Psalm 69, Vers 10. Die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind jetzt auf mich gefallen. Ja, die sind alle auf Gott gefallen. Wo ist der Gott, der Herr? Ja, der liebt den Heiland, verstehst du? Die betet und die fastet, die macht das und das. Und die ganzen Schmähungen fallen auf den lieben Gott. Warum hilft er ihm nicht? Wo war Gott, als Hamburg zerbombt wurde? Ja, wo war Gott, als Auschwitz geschah? Ja, gleich drei Krisen erschütterten dieses Jahrhundert, oder dieses Jahrzehnt. Die Asia-Krise, die New Economy-Krise und so weiter. Die Finanzkrise. Drei Krisen in diesem letzten Jahrzehnt, ja. Am 11. September 2001 begann es, dann kam Afghanistan, dann kam der Schluss von Saddam Hussein. Ja, da ging es Schlag auf Schlag. Und dann kommen nachher die Nutzung der Medien, ja, die Schuldenkrise, Euro-Schuldenkrise in Griechenland, was da alles war. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir aufzuschreiben und aufzunotieren, was da alles war. Das ging Schlag auf Schlag in diesem Jahrzehnt. Dann kam die US-Immobilienkrise, dass dein Haus, deine Wohnung nichts mehr gegolten hat. Verstehst du? Für ein Apfel und Ei konntest du verkaufen. Kam die Lehman-Krise, die Bankenkrise. 2009 die globale Wirtschaftskrise. Ja, das Geld hat abgenommen. Deutschland kam dank der Kurzarbeit noch relativ glimpflich davon. Ja, hier in Deutschland im letzten Jahrzehnt haben wir 185.000 Arbeitsstellen verloren, Betriebe geschlossen. Und das ist viel, 185.000. Das ist eine ganze Armee. Ja, auch in Deutschland geschah so viel, dass Traditionsunternehmen verschwunden sind. Kennst noch Quelle? Ja, kennst du noch Karstadt? Kennst du noch Wolwort? Diese Firmen sind pleite gegangen in diesem letzten Jahrzehnt. Die sind verschwunden. Die gibt es noch. Jemand anders hat es übernommen natürlich. Die Wirtschaft wird geschüttelt. Im Sommer 2012, ja, in Spanien gab es eine riesige Krise. Das Land steckte in einer tiefen Rezession. Ja, die Arbeitslosigkeit erreichte 25%. Ja, und die werden sich nicht so schnell erholen, die Spanier. Und deshalb sagen sie, lasst uns in Ruhe. Ja. 2013, die trügerische Ruhe hat wenigstens Pause gemacht. Und dann kam wieder eine Krise. Ja, in Griechenland, Portugal, Italien, Zypern, das sind die Krisenländer. Das Gericht fängt am Hause Gottes an. Die Staatsverschuldungen, ja, die Schulden, null, die Schulden zahlen null, verschießt, das darf nicht angerührt werden. Ja, und plötzlich, ja, 500 Milliarden wird einfach dir nichts, mir nichts ausgegeben, für dir und nichts, ja. In Griechenland stieg die Schuldenkrise um 176%. Da ist die D-Mark, der Euro gar nichts mehr wert, ja. Und Zypern gar um 30% auf 116%, von 30 auf 116%. Wir machen so viel mit. Nur in diesem letzten Jahrzehnt. Gott schüttelt. Gottes Gerichte gehen über die Welt. Wir merken es nicht. Verstehst du, was da passiert? Gott schüttelt die Welt. Christen erwacht. Unser Volk, unser Deutsches wird von Mördern und Lügnern regiert. Verstehst du, unser Volk? Glaub doch nicht, was sie im Reichstag beschließen, dass es für dich ist. Die wollen nur ihre Diäten erhöhen, mehr Geld haben und so weiter. Christen erwacht. Ja, Nietzsche hat einmal ein gutes Wort gesagt und ich habe sogar auf meiner Seite Nietzsche veröffentlicht. Stell dir mal vor, ja, Nietzsche, und der hat geschrieben und gesagt, alles, was der Staat sagt, ist gelogen und alles, was der Staat hat, ist gestohlen. Alles, was der Staat hat. Gott fängt an der Gemeinde an, fängt an dir, an mir an. Gott will das Echte vom Unechten trennen und ein Überrest wird übrig bleiben. Ja, und vielleicht bist du und gehören wir zu dem Überrest. Ich weiß es nicht, verstehst du? Aber irgendjemand wird es sein. Gott schüttelt, verstehst du, warum die Schmerzen da sind, warum wir das und jenes ertragen müssen. Ja, Gott schüttelt. Christen erwacht. Ja, alles dient zu unserem Besten. In der Bibel sagt ein Mensch, ich wünschte, ich wäre gar nicht geboren. Und dann plärrt er und plärrt und plärrt er. Ja, ich wäre gar nicht geboren. Aber Gott sagt, ja, ich bin für dich da. Und schau den Elia. Der Elia ist in einer Höhle verkriecht sich. Lieber Gott, ich will sterben. Hilf mir, dass ich sterbe. Und hält die Nase zu. Aber er stirbt nicht. Der Engel klopft ihm auf die Schulter und sagt, Elia, komm raus. Draußen ist Wasser und Brot. Und weißt du, Gott gab ihm Kraft, dass er wieder in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte gehen konnte. Von wegen sterben. So viele Christen, die sterben wollen, die werden lang leben. In aller Liebe. Gott verlässt uns nicht. Wir leben weiter. Ja, dein Schmerz, deine Depression, deine Einsamkeit, deine Traumas werden in der Ewigkeit Segen sein. Du wirst sagen, oh Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Du hast gut gemacht. Bist du müde? Ja, bist du verletzt? Bist du überfordert? Ja, schau auf den allmächtigen Gott. Der hat das gute Werk in dir angefangen und der wird es auch vollenden. Ja, das Leben geht weiter. Jesus sagt, ja, auch wenn es hart ergeht, wenn du vieles durchmachst und so weiter, du bist in meiner Schule, in der Lebensschule. Ja, hier gestalte dein Leben selbst. Jetzt musst du selber alles in die Hand nehmen. Selber bist du verantwortlich. Ohne Kreuz keine Krone. Ja, Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist eine Hiobsbotschaft, eine gute Hiobsbotschaft. Nimm alles aus der Hand Gottes. Wenn Gott schüttelt, wenn die ganze Harmonie zerbricht, wenn du alles aufgeben musst, wenn du mit Null wieder anfangen kannst. Die Römer konnten nicht mit Null rechnen. Die wussten nicht, was Null ist, verstehst du? Die können 1000, die konnten 100, die konnten 1 und 2 und so weiter, aber die konnten keine Null. Ja? Und deshalb, fang an mit Null. Mit Null. Gott fängt alles mit Null an. Die Erde war wüst und leer. Ja, und da fängt Gott an mit Nullpunkt. Wenn du deinen Nullpunkt erreichst, darf beginnen Gott weiterzuarbeiten, wo nichts mehr da ist, wo alles zwecklos ist, wo alles auf Null gekommen ist. Gott rechnet anders, Gott rechnet mit Null. Weißt du, dass er macht die Eins und dann macht er Null, 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 Null. Weißt du, wie viel das ist? Eine Trilliarde, eine Milliarde. Ja, Null. Gottes Stärke erlebst du in der Schwäche. Du kannst dich ungewöhnlich steigern am Ende deines Lebens, ich halte meine Frau an der Hand und wir sagen, ich lasse los von 1 Uhr nachts bis morgen 6 Uhr, ich lasse los das und das und das, da wo wir verletzt worden sind, wo wir negative Dinge erlebt haben, plötzlich drückt sie mich ganz stark, so hat meine Heide mich noch nie gedrückt und sagt, und wir haben gebetet, Heide, du musst auch die Johannes verlassen, du musst mich verlassen, und dann drückt sie mich, macht einen Schreier und weg ist er. Ja, du musst auch mich loslassen, du musst auch deinen Partner loslassen, ja, am Nullpunkt, ja, am Nullpunkt, da beginnt Gott was ganz Neues in deinem persönlichen Leben, die Null. Ich will sterben, lieber Gott, ich will sterben. Nein, ich will leben und die Taten des Herrn verkündigen. Das hat einer in der Bibel gesagt. Ja, und Elia hat es weitergemacht. Und Gott fängt weiter, wenn du Null gesagt hast. Ja, vielleicht beschreibt das deine Situation, was ich dir heute gepredigt habe. Ja, und du sagst, ich habe genug erledigt, ich habe genug gearbeitet, ich habe genug Druck ertragen, ich habe genug gekämpft. Und lieber Gott, ja, du hast genug an meinem Lebensbaum geschüttelt, da ist nichts mehr dran. Und vielleicht sagst du, da ist nichts mehr dran. Ich kann das nicht mehr ertragen, verstehst du? Und du schüttelst noch weiter. Da kommen nur noch Laub und trockene Äste runter. Ja, am Ende deiner eigenen Kraft bist du am Nullpunkt angekommen. Da ist nichts mehr da. Und du sagst, lieber Gott, nimm alles, ja, wie du willst, nimm alles von mir. Ist mir alles egal. Und Gott schüttelt, die Erde taumelt. Alles wird erschüttert, auch hier in dieser Welt. Aber du bist in Gott geborgen, von Gott gehalten, von Gott getragen, von Gott geführt. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lieber Heiland, und ich danke dir, dass du bei uns bist. Ja, du wirst uns nicht verlassen. Wir werden dich überall sehen und erleben. Du wirst der Erste sein, den ich in der Ewigkeit sehen werde. Herr, und es war nichts umsonst. Auch die kleine Kraft, die ich gehabt habe, dass ich Glauben halten konnte, mittendrin in den Stürmen, in den Schwierigkeiten, in dem ganzen Durcheinander, wenn die Erde wackelt und alles taumelt. Gott, ich danke dir, dass ich bei dir sein kann und dir geborgen bin. Halleluja. Dank dem Herrn. Amen. Wir hören das Lied Dank dem Herrn. Und du wirst noch so viel zum Danken haben. Nicht nur zu entschuldigen, wie jemand gesagt hat in unserem Parlament. Ja, zum Danken. Wir werden noch so viel zum Danken haben. Und wir fangen jetzt heute an. Und wir heben unser Dankopfer auf heute. Gott möge uns frei segnen. Danke, Herr Jesus. Amen.